Ja, ich freue mich, dass ich jetzt heute hier bin. Ich habe mich lange vorbereitet und von daher bin ich jetzt auch ja, ganz wild drauf, diese Predigt zu halten. Der Titel meiner Predigt ist: Warum musste Jesus sterben? Und die heutige Predigt hat eine Vorgeschichte. Genau genommen hat sie zwei Vorgeschichten. Vor etlichen Jahren habe ich ein Buch gelesen. Das Buch ist von Jack Provonscha. Er war Arzt und Professor für Ethik an der Adventistischen Universität Loma Linda in Kalifornien. Das Buch hat den Titel »Es führt ein Weg zurück« und ist 1991 im Saatkorn Verlag erschienen. Der Autor gibt nicht nur eine Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Er zeigt außerdem anhand der Antworten, die im Laufe der Zeit auf diese Frage formuliert wurden, wie der Umgang mit Sprachbildern, mit Metaphern zu einem falschen Textverständnis führen kann. Die zweite Wurzel für diese Predigt ist, dass ich vor etlichen Jahren, da hatte ich das Buch schon gelesen, mit einer sehr lieben Freundin im Allgäu auf Kurzurlaub war. Am letzten Tag haben wir am Bannwaldsee zusammen gegessen und ich war innerlich schon in Aufbruchstimmung. Da sagte meine Freundin: Renate, was glaubst du, warum musste Jesus sterben? Ich habe gedacht, ach, jetzt haben wir nur noch wenig Zeit. Und jetzt will sie noch so ein Riesenfass aufmachen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, wieso Riesenfass? Das ist doch ganz klar. Es steht ja alles in der Bibel. Ja, steht's. Und was genau dazu jetzt in der Bibel steht, das möchte ich heute mit euch anschauen. Und ich lese dazu Lukas 24, Vers 7. Da heißt es: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Der Menschensohn muss. Und dann wird aufgezählt, was er muss, nämlich in die Hände der Sünder geraten, gekreuzigt werden und auferstehen. Warum musste Jesus sterben? Die Antwort nach diesem Text lautet: Er musste. In den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, ist dieses Muss 11-mal zu finden. Grundsätzlich kann man eine Frage auf verschiedenen Ebenen beantworten. Im Alter von 3 Jahren beginnen Kinder, Warum-Fragen zu stellen. Für Eltern ist das eine anstrengende Zeit. Sie sollen auch die 20. Frage noch geduldig beantworten und kindgerecht beantworten. Das heißt, sie sollen eine Erklärung geben, die ein Kind verstehen kann. Ein Kind fragt beispielsweise: Warum muss ich eigentlich Gemüse essen, wenn ich das nicht mag? Angenommen, Eltern haben gerade einen schlechten Tag und sind genervt. Dann beantworten sie die Frage vielleicht, indem sie sagen: Du isst Gemüse, weil ich es dir sage. Oder weil du eben Gemüse essen musst. oder weil du das brauchst. Frage: Warum muss ich Gemüse essen? Antwort: Du musst. Frage: Warum musste Jesus sterben? Antwort: Er musste. So eine absolute Antwort befriedigt die Kinder ab einem gewissen Alter nicht mehr. Und auch viele Bibelleser befriedigt sie nicht. Es gibt noch eine weitere Antwortebene. Am Beispiel der Kinderfrage, warum muss ich eigentlich Gemüse essen, wenn ich das nicht mag, könnte die Antwort lauten, damit du groß und stark wirst oder damit du so fit bist, dass du herumtollen kannst. Diese Antwort gibt Auskunft über Ziel und Zweck. Und über Ziel und Zweck von Jesu Sterben sagt zum Beispiel der Text in 2. Korinther 5, 21 etwas. Da heißt es: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also der ohne Sünde wird zur Sünde, damit die Ungerechten zur Gerechtigkeit werden. Ziel und Zweck von Jesu Sterben ist demnach, dass wir Sünder vor Gott gerecht dastehen können. Texte, die eine Antwort auf Ziel und Zweck geben, kommen oft mit Formulierungen daher wie auf das oder damit. Und auf dieser Antwortebene gibt es noch eine ganze Reihe von Texten, und diese Texte geben auch noch verschiedene Antworten. Und ich stelle euch 5 davon vor. In Lukas 24, 26 lesen wir: Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Das sagte Jesus selbst, und zwar zu den Emmaus-Jüngern. Und nach diesem Text musste Jesus sterben, um sich zu qualifizieren für die Position als Herrscher an der Seite des Vaters. Nach 1. Korinther 15, 22 musste Jesus sterben, damit wir ein neues Leben bekommen. Der Text lautet: Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. In 2. Korinther 5, 15 steht: Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Er starb demnach, damit wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten. Und in Epheser 2, 16 lesen wir: Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist also gestorben, damit wir Frieden mit Gott und auch untereinander haben können. Und in 1. Johannes 5, 20 heißt es: Und wir wissen, Der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Liebe ist. Wir sehen hier unterschiedliche Aspekte. Jesus starb demnach, damit wir Gott erkennen können, Frieden mit Gott haben, seinen Willen tun wollen, ein neues Leben bekommen und damit Jesus der Herr aller Herren werden kann. Verschiedene Antworten stehen hier nebeneinander und sie sind alle gültig. Denn was Paulus im Epheserbrief geschrieben hat, das gilt genauso wie das, was er an die Korinther geschrieben hat und genauso wie das, was Lukas oder Johannes uns zu dem Thema überliefert haben. Jesu Sterben wird also aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Meine Mutter hat immer gesagt, alles hat zwei Seiten. Und wenn wir uns jetzt diese biblischen Aussagen zum Thema, warum musste Jesus sterben, ansehen, dann kann man feststellen, dass eine Sache noch mehr als nur zwei Seiten haben kann. Und es ist bezeichnend für die Bibel, dass wichtige Aussagen uns unter verschiedenen Gesichtspunkten dargeboten werden. So haben wir ja zum Beispiel zwei Schöpfungserzählungen, zweimal die 10 Gebote und 4 Evangelien. Es gibt also in der Bibel mehrere Sichtweisen im Hinblick auf die Frage, warum Jesus sterben musste. Nicht jede davon spricht einen vielleicht persönlich gerade am meisten an oder gleichermaßen an. Und ich habe für mich schon festgestellt, dass ich mir sagen konnte, ach, so habe ich das ja bisher noch gar nicht gesehen. Kennt ihr auch solche Momente? Manchmal muss Zeit vergehen oder manchmal muss auch irgendwas passieren, um einen neuen Blick auf etwas werfen zu können. Man könnte die Frage nach dem Gemüseessen auch noch anders beantworten. Nämlich, indem man erläutert, wie Vitamine und Mineralien im Körper wirken. Eine solche Antwort erklärt Zusammenhänge von Ursache und Wirkung. Ein Kind, das kein Gemüse essen mag, wird das vermute ich mal eher nicht beeindrucken. Und so sollten Eltern mindestens bei kleinen Kindern auf so eine Antwort verzichten. Und die Bibel selbst verzichtet auch auf eine kausale Antwort zum Kreuzestod Jesu. Aber im Laufe der Geschichte der Christenheit wurde von den Kirchenlehrern versucht, eine Antwort zu geben. Die erste geschlossene Theorie zu dem Thema hat Anselm von Canterbury im 11. Jahrhundert entwickelt. Davor gab es recht abenteuerliche Erklärungen. Und an dieser Stelle komme ich auf ein Anliegen des Buches von Jack Provoncha zurück, nämlich der angemessene Umgang mit Metaphern, mit Sprachbildern im biblischen Text. Und jetzt lesen wir, jetzt dürft ihr mit aufschlagen, Markus 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Kirchenlehrer Origenes im 3. Jahrhundert hat überlegt. Lösegeld. Wer hält die Menschen denn gefangen? Wer kriegt Jesus? Und er hat eine Geschichte zusammengezimmert. Origenes schreibt: Wenn wir also teuer erkauft sind, wie Paulus geltend macht, so wurden wir zweifellos von einem freigekauft, dessen Knechte wir waren und der auch den Preis festlegte, um den er die freizulassen bereit war, die er in seiner Gewalt hatte. Nun war es der Teufel, der uns gefangen hielt. Auf seine Seite waren wir durch unsere Sünden gezogen worden. Er forderte deshalb als unseren Kaufpreis das Blut Christi, denn er hielt uns gefangen, bis das Lösegeld für uns, die Seele Jesu selbst, ihm bezahlt wurde. Dabei ließ er sich zu dem Gedanken verleiten, dass er ihr Herr sein könnte, übersah dabei aber, dass er nicht die Pein ertragen konnte, sie zu halten. So zitiert Provoncia Origenes. Und Gregor von Nyssa fügte dem im 4. Jahrhundert noch eine weitere Metapher hinzu, und die geht so: Um sicherzustellen, dass Satan keinen Verdacht schöpft, wurde die Gottheit Jesu unter dem Schleier der menschlichen Natur versteckt, damit so wie bei einem Raubfisch der Haken der Gottheit mitsamt dem Köder des Fleisches hinuntergeschluckt würde. Die Kausalkette geht also so: Jesus musste sterben. Warum? Gott hat ihn als Lösegeld angeboten. Warum? Weil der Teufel die Menschen in Besitz genommen hatte. Warum? Weil die Menschen gesündigt haben. Diese ganze Erklärung beruht auf Texten, die in der Bibel stehen. Und trotzdem ist hier etwas super oberschräg. Was stimmt hier nicht? Ich nenne drei Punkte. Erstens: In dieser Interpretation sind Gott und der Teufel ungefähr gleichmächtig. Man nennt das eine dualistische Vorstellung von Gott. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Jesus sah Satan vom Himmel fallen, denn gegen Gott kann er nicht gewinnen. Und Gott feilscht nicht mit Satan, um die Menschen zurückzugewinnen, genauso wenig, wie sich Jesus bei seiner Versuchung auf einen Handel mit Satan eingelassen hat. Wenn Gott der Herr aller Herren ist, dann lässt er sich von Satan keinen Preis diktieren. Zweitens: In dieser Geschichte ist Gott selbst ein Betrüger. Das hat man vielleicht damals nicht so schlimm gefunden, nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Aber ist das wirklich so? Hat Jesus, der die höchste Offenbarung Gottes ist, mit Tücke agiert? In 1. Petrus 2,22 heißt es: Er hat sein Leben lang keine Sünde getan, Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Und zu seinen Jüngern hat Jesus gesagt: Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Drittens. Die Bilder, die in der Bibel verwendet werden, Lösegeld, teurer Kauf, wurden wörtlich genommen. Man hat sich in die Bibel, in die Bilder hineinversetzt und sie weiter ausgemalt. Es wurden Bibeltexte zusammengesammelt und miteinander verbunden, indem man die Zwischenräume mit eigenen Gedanken ausgefüllt hat. Man hat Wirkungen mit Ursachen verbunden, die im Bibeltext nicht kausal verbunden sind. Führen uns jetzt die biblischen Sprachbilder auf falsche Fährten? Und wenn Metaphern so ein Minenfeld sind, wieso werden sie dann in der Bibel verwendet? Ich möchte zwei Gründe nennen. Erstens. Sie helfen uns beim Verstehen. Die Bibel redet über Wahrheiten, die weit über unseren menschlichen Erfahrungshorizont hinausgehen. In Jesaja 55 heißt es dazu: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es ist also ein riesiger Abstand zwischen Gott und uns im Denken, im Erkennen und im Verstehen. Gott ist eben kein Mensch. Die Wirklichkeit Gottes übersteigt unser Verständnis. Metaphern knüpfen an unsere Wirklichkeit an. Und deshalb können sie eine Ahnung vermitteln von der Sicht Gottes. Metaphern können verdeutlichen, sie können uns Fremdes näher bringen, sie können fassbar, begreifbar machen. Jack Provencher schreibt: Aber wir können niemals ewig gültige Ideen, die in eine zeitbedingte Sprachgestalt komprimiert wurden, in jeder Hinsicht wörtlich nehmen. Wir müssen uns über die buchstäbliche Bedeutung der Worte hinübertragen lassen. Die Theologen haben die biblischen Metaphern weitergetrieben, als bildhafte Ausdrücke und Redewendungen jemals gedacht waren, wenn wir ihre Theorien wörtlich nehmen. Zweitens. Bilder können weit mehr an Bedeutung transportieren als abstrakte Begriffe. Durch Bilder werden nicht nur Tatsachen beschrieben, sondern auch Gefühle hervorgerufen. Ein Beispiel. Eine Metapher unserer Zeit ist das Wort Flüchtlingswelle. Wer das hört, verknüpft Flüchtling und Welle miteinander. Welle klingt groß und wuchtig, also angsteinjagend. Eine große Welle kann einen umreißen. Und im Zusammenhang mit Flüchtling entsteht dadurch das Gefühl einer Bedrohung durch geflüchtete Menschen. Menschen werden so sprachlich zur Naturkatastrophe gemacht und dadurch wird von ihrer Notlage abgelenkt. Metaphern helfen uns aber nur dann beim Verstehen, wenn wir sie als Sprachbilder auch erkennen. Und vor diesem Hintergrund wenden wir uns nochmal Markus 10,45 zu, wo es heißt: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Lösegeldforderungen. Das gibt es und gab es zu allen Zeiten. 1996 wurde der Sozialforscher Jan-Philipp Riemzma entführt und gegen ein Lösegeld von 30 Millionen D-Mark freigelassen. Heutzutage hören wir auch von Lösegeldforderungen, aber vor allen Dingen in Zusammenhang mit der Rückgabe von Daten. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat dieses Jahr Lösegeld für seine Daten bezahlt. Im Schnitt zahlen die Unternehmen so 10.000 bis 40.000 Dollar. Im Juli diesen Jahres hatten wir eine Lösegeldforderung von Hackern. Betroffen hat es den IT-Dienstleister Kaseya und die hatten 70 Millionen Dollar gefordert, die Hacker. Angeblich haben sie nicht gekriegt. Lösegeld, das war ein Begriff, den auch die Hörer Jesu kannten. Und in der Tora stehen Vorschriften für die Auslösung der Erstgeburt und auch für die Auslösung von israelitischen Sklaven. In einer Metapher wird ein Ausdruck von seinem ursprünglichen Zusammenhang losgelöst und auf eine andere Szene übertragen. Wenn Jesus sagt, er sei gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld, dann nimmt er den Begriff Lösegeld aus den Zusammenhängen, die seinen Zuhörern bekannt waren, heraus und überträgt ihn auf etwas anderes, nämlich auf seine Lebenshingabe. Aber warum hat er das getan? Jakobus und Johannes hatten Jesus gebeten, in seinem Reich die Ehrenplätze neben ihm einnehmen zu dürfen. Die anderen Jünger fanden das überhaupt nicht witzig. Da rief Jesus sie zu sich und sprach: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Vor dieser Unterweisung seiner Jünger hatte Jesus zu ihnen zum dritten Mal von seinem bevorstehenden Leiden gesprochen. Und sie hatten wieder nicht verstanden, worauf es ihm ankommt. Darum versucht er ihnen jetzt deutlich zu machen, dass es nicht ums Herrschen, sondern ums Dienen geht. Jesus illustriert seine dienende Hingabe mit der Lösegeldmetapher. Sein Leben ist das Lösegeld. Er gibt sich komplett selbst hin. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und Jesus will auch seine Jünger befreien. Und wenn sie gefangen sind, dann sind sie vom Herrschen ganz, ganz weit weg. Jetzt haben wir gesehen, in welchem Zusammenhang Jesus das Bild vom Lösegeld verwendet. Und wir schauen uns noch eine andere Stelle an und prüfen, ob das Wort Lösegeld wörtlich gemeint ist oder im übertragenen Sinn. In Jesaja 43, Vers 3 heißt es: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Gibt es hier einen Besitzer von Israel, dem Gott Ägypten, Kusch und Seba anbietet? Gott hat sein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeholt. Hat er an Kyros Lösegeld bezahlt? Als Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat, hat er da dem Pharao Lösegeld bezahlt? Gott zahlt kein Lösegeld. In der Bibel zahlen nur Menschen Lösegeld. Was ist aber die rhetorische Absicht für den Begriff Lösegeld in Jesaja 43, Vers 3? Gott illustriert hier mit dem Bild vom Lösegeld, wie wertvoll ihm das Volk ist. Wir wollen alle die Bibel richtig verstehen. Und darum achten wir auf den Textzusammenhang, auf Paralleltexte und die Verwendung an anderen Bibelstellen, auf die Übereinstimmung mit biblischen Grundaussagen, auf historische und kulturelle Zusammenhänge, auf die Absicht des Verfassers, auf die Textsorte und darauf, Bilder nicht mit der Realität zu verwechseln. Es gibt noch eine weitere wichtige Antwort auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Eine Antwort, die neben Ziel und Zweck noch etwas sehr Wichtiges aussagt. Etwas, das die Bibel wie ein roter Faden durchzieht. Der Text sagt uns etwas über Gottes Motivation. Wir finden diesen bekannten Text in Johannes 3, Vers 16. Und da heißt es: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat sich uns in der Bibel und auf andere Weise offenbart, und doch bleibt er ein Geheimnis. Und wenn wir an ihm zweifeln, wenn wir seine Wege in unserem Leben nicht verstehen, dann ist das Wichtigste, was wir wissen sollen, dass Gottes Liebe zu uns unermesslich groß ist. Amen. Guter Gott im Himmel, wir preisen und bestaunen deine Weisheit in der Natur und in deinem Wort, und wir dürfen anerkennen, dass deine Weisheit und Kraft und weit unser Vermögen übersteigt. Und wir möchten bescheiden bleiben und diesen Abstand nie vergessen. Und wir danken dir, dass du uns
dass du dich uns offenbart hast, dass du auf unsere Ebene heruntergekommen bist und uns an der Hand nimmst und so gut wir eben verstehen können, versuchst, deine Liebe uns zu vermitteln. Herr, hilf uns, dass wir auch in schwerer Zeit nicht an deiner Motivation zweifeln, dass wir immer fest dran glauben, dass du uns liebst und dass du am Ende alles gut machen wirst. Amen.